Lage ist unklar, oder wie viele da jetzt drin sind.
Ja.
Aber man geht davon aus, wenn man viele Spuren sieht und auch beobachtet, dass viele unterwegs waren heute im Gelände.
Ja, ja.
Also muss man hier auf jeden Fall eine Sicherheitssuche machen.
Es ist sehr still und sehr dunkel.
Jetzt, Mila. Zu! Ja! Ja, was ist denn da, Mila? Ja, was hast du denn da? Ja, feine.
Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla.
Gut, dass das Ganze gerade nur eine Übung war. Das war schon ganz schön aufwühlend und man bekommt ein leichtes Gefühl davon, wie es sich wohl in einer echten Situation bei der lawinenverschütteten Rettung anfühlen muss. Ich bin Anna und ich darf heute bei einem Lehrgang der Bergwacht Lawinenhundestaffel Allgäu dabei sein. Gemeinsam mit Xaver, dem Leiter der Staffel, und seinem Team erlebe ich, wie Hunde und Menschen darauf vorbereitet werden, Leben zu retten. Ich möchte mehr über die Arbeit, die Herausforderungen und die bewegendsten Momente erfahren und freue mich daher sehr, mich mit Xaver in der Hütte der Bergwacht im Skigebiet Grasgern unterhalten zu können. Achtung, nebenbei hört man immer so ein bisschen den Rettungsfunk, den einfach ignorieren. Hallo Xaver, danke, dass ich heute dabei sein darf und heute schon guten Tag mit euch verbringen durfte.
Ja, gerne. Machen wir gerne.
Wir steigen gleich ein. Vielleicht kannst du mir einmal erklären, wie so ein Einsatz abläuft. Also von Alarmierung bis Ende.
Wir werden gerufen, wenn auch zu Vermissten suchen. Aber wenn der auf der Leitstelle den Text eingibt, Lawinenunfall, wird die Lawinenhundestaffel über eine Schleife gerufen. Das heißt, bei aller einsatzfähigen Hundeführer geht der Melder. Jeder Hundeführer ist angewiesen, sich bereit zu machen, ins Auto zum sitzen und sich in die Nähe oder in die Richtung einmal begibt, mit dem PKW oder mit dem Busler, was er hat, zur Verfügung hat, so schnell wie möglich zum Einsatzort zu kommen. Mhm. Wenn wir die Möglichkeit haben, dass auch natürlich, was im Ernstfall sowieso gerufen wird oder mit eingesetzt wird, es sind Rettungshubschrauber natürlich. Wenn wir die Möglichkeit haben, dass das irgendwie an der Strecke liegt, wird der Rettungshubschrauber auch an Hundeführer gleich irgendwo nah aufnehmen.
Und wer ist dann jetzt in so einem Rettungshubschrauber, jetzt mal angenommen, das Szenario, wer, ihr fahrt, es sind zwei verschüttet, es ist Flugwetter und ihr könnt jetzt hinfliegen. Wer ist da jetzt alles an Bord?
Also eigentlich ja, alle Rettungshubschrauber, die uns eigentlich zur Verfügung stehen, ist erstmal der Pilot, dann ist meistens, also bei uns auch ein Rettungsassistent auf der Maschine und ein Notarzt. Wenn größere Maschinen kommen, die, wie im Ausland, die haben vielleicht zusätzlich noch einen Bergretter an Bord, die meisten dann auch mit Winden fliegen, also mit der Seilwinde auch, wo dann eine Person wie der Rettungsassistent zum Beispiel vielleicht die Winde bedient und dann den Notarzt und den Bergretter auch absetzen kann. Genauso kann er dann auch, jetzt bei uns im Ernstfall wird als erstes der Einsatzleiter mit Hochflieger zur Unfallstelle und wenn möglich natürlich ein Hund zur Verfügung steht oder ein Hundeteam, auch gleich mit. Mhm. Immer mit. Also es sollte eins von den schnellsten Rettungsmittel auch sein, dass die zum Einsatz kommen.
Und wie entscheidet man, welcher Hund, also gibt es da auch Schwierigkeiten, welche Hunde du jetzt zusammen auf den Einsatz schickst?
Ja, in erster Linie, zuerst einmal gerade jetzt im Anfall, wird der mitgenommen oder kommt zum Einsatz, der als erstes da ist, weil es einfach pressiert. Da kann ich auch der jüngere Hund nehmen, ja, da kann ich nicht warten, bis der wirklich fertig ausgebildet oder der 3- oder 5-Jährige oder nach 5 Jahren Ausbildung zum Einsatz kommt. Wenn bei uns nach 2 Jahren die Ausbildung ist, jeder fähig, so Personen zu finden. Ja. Beim Einsatz selber dann, wenn mehrere da sind, dann werden wir entscheiden, dass der erfahrene Hund zuerst kommt, der schnelle Hund. Die sind ja ganz unterschiedlich, auch von der Rasse her. Mhm. Ja. Gibt es ja schnelle Hunde, wo schnell so hat. Dann gibt es die etwas langsameren, aber auch die feiner so hat. Und wie gesagt, zuerst einmal die fertig ausgebildeten, schnelleren Hunde zum Einsatz kommen. Wir können nicht immer alle gleichzeitig suchen. Mhm. Kommt auf die Größe vom Lawinenfeld an. Mhm. Kann sein, dass nur einer eingesetzt wird. Es kann aber auch sein, dass wir zwei oder drei gleichzeitig einsetzen können, weil es das Ausmaß auch hergibt. Ja.
Ja, jetzt hast du schon, jetzt sind wir praktisch schon im Einsatz. Also wenn ihr jetzt angekommen seid, wie läuft das dann ab?
Also für unsere Hundeführer, wir werden eigentlich in allem Einsatzleitung, Erste Hilfe, alles geschult. Aber beim Einsatz, Lawineneinsatz, sind wir, ist jetzt egal, wie wir zum Einsatz kommen, wir kommen an die Lawine. Wir müssen natürlich ein bisschen einen Überblick kriegen von der Lawine, wie groß ist die Lawine, das Ausmaß von der Lawine, dass ich mir da gleich einmal ein Bild mache, wenn möglich natürlich, wenn die Sichtverhältnisse das hergeben, wie groß ist die Sicherheit. Für mich auch, kann hier noch eine Lawine abgehen. Das muss man ein bisschen einschätzen, aber dann, wenn ich weiß, sind Zeugen da, hat das jemand beobachtet, war jemand mit dabei, wo nicht verschüttet war, kann ja irgendwie was sagen, wo man die Verschütteten das letzte Mal gesehen hat. Wir sprechen da von einer Einfahrspur, dann von einem Verschwindepunkt. Vielleicht hat man die Person in der Lawine noch einmal gesehen irgendwo, was mir dann einen primären Suchbereich, den Suchbereich halt eingrenzen kann. Oftmals haben wir es nicht. Da haben wir eine große Lawine da liegen, oben eine Einfahrspur. Und man weiß, dass eine Person drin ist oder mehrere, aber keine Anhaltspunkte. Mhm.
Und der Hund wird dann losgeschickt zum Suchen?
Ja, genau. Also der Hund, ich sage ja, ist ja ausgebildet oder wird ausgebildet zur Suche nach Personen, auch Gegenstände, Rucksäcke oder sowas, in der Lawine. Das heißt, alle Gerüche, alle Witterung, die er aus dem Schnee kriegt, muss er mir anzeigen.
Oder wie kann zeigt er das an? Durch
Scharren.
Ah ja.
Scharren, Schwanzwedler. Im Sommer arbeiten wir anders. Da verballen dann die Personen oder die Fundsachen oder die Bringselverweisung, sagen wir auch, oder Rückverweiser. Aber im Schnee, weil die schaffen ja. Die schaffen. Mhm. Und in der Regel kennst du es halt wirklich von weitem schon, der Schwanzwedler. Manche bellen noch dazu, aber sehr selten. Aber wichtig ist, dass sie an dem Punkt bleiben, scharren, und sie scharren, sie wollen das ja ausgraben, und schauen dann immer wieder, stecken immer wieder ihre Nase rein, von wo kommt der Geruch? Wo haben sie die stärkste Witterung? Wo kommt der stärkste Geruch her? In diese Richtung graben die auch.
Mhm. Kann man da sagen, wie weit riecht so ein Hund? Also, oder auch wie tief, wenn man jetzt super...
Ja, die Frage kommt immer.
Ja.
Aber da gibt's keine Grenzen, weißt du? Es kommt auf die Schneebeschaffenheit an. Jede Lawine ist anders. Haben wir einen sehr trockenen Schnee, wie jetzt zum Beispiel der Neuschnee, sehr trockener Schnee, hohe Sturzbahnen, ja? Dann wird es sehr stark verdichtet. Dann haben wir auch keine Schollenbildung, sondern das ist dann alles wie Beton. Ja, da ist nichts, keine Kanäle zwischendrin. Da kann dann, ich sage jetzt, die Witterung muss halt aus dem Schnee kommen können. Wenn das so stark verdichtet ist, dann kann da bei einem Meter Tiefe schon Ende sein. Ja? Mhm. Oder es dauert halt über Stunden, bis die Wärme, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wir brauchen die Wärme als Träger von der Witterung dann, wo an die Oberfläche getragen wird. Haben wir Schollen, also nasser Schnee im Frühjahr zu, dann haben wir eher Schollenbilder, große Kanäle, da kann das bis 6 Meter die Witterung durchkommen. Mhm. Aber wie gesagt, es kommt wirklich auf die Schneebeschaffenheit an. Außentemperaturen spielen eine Rolle. Ich sage mal, je kälter, umso besser. Dann kann ja die Wärme eher unterscheiden zur Außentemperatur, zur Außenluft. Haben wir eine große Sonneneinstrahlung, haben wir Firn oben drauf, gibt es eine Nässe sogar, kann alles ein bisschen abdichten. Aber wie gesagt, drum Tiefe kann man nicht sagen. Gibt's keine Grenzen. Und die Hunde sind wirklich geschult, dass sie alles mir anzeigen, was aus dem Schnee kommt. Und nicht, was auf dem Schnee ist. Wenn ein Rettungseinsatz, ein Lawineneinsatz länger läuft, haben wir ja sehr, sehr viele Personen auf der Lawine. Ja, da sind jetzt 50 Leute auf der Lawine, das sind ja unglaublich viele Fremdgerüche. Aber der Hund wird geschult, dass er mir das anzeigt, was von da rauskommt.
Aufs Training kommen wir gleich nochmal, wie er das übt. Jetzt nochmal in der Situation. Also der Hund hat jetzt angeschlagen, hat dir das Signal gegeben, hat gegraben. Was ist dann euer Job? Also wie geht's da weiter?
Ja, das Erste ist einmal, dass ich genau da, wo der Hund halt anzeigt, wo er scharrt, und er scharrt da, wo er die stärkste Witterung hat, wird mit der Sonde zuerst einmal sondiert. Jeder Hundeführer hat eine Schaufel sowieso dabei und eine Sonde. Ohne Sonde brauche ich Graben. Aber bei der Kameradenhilfe, wenn ich sonst irgendwo dazukomme, bevor ich nicht mit der Sonde auf den Körper kommen kann, brauche ich nicht Graben anfangen. Also kann ich, da kann ich so neben dran sein. Und ich habe beim Hund dann auch die Witterung von der Person, die muss nicht genau unter mir sein. Die Witterung kann seitlich hochkommen. Beim VHS-Gerät ist es wieder anders, da habe ich auf den Punkt, wenn ich das beherrsche, bin ich genau drüber. Bin ich genau drüber. Beim Hund, die Witterung, die kann wirklich direkt hochkommen oder auch von der Seite her. Das kann auch 2 Meter nebendran sein. Das heißt, da wo der Hund wittert oder anzeigt, muss ich sondieren anfangen.
Und dann habt ihr sondiert, angeschlagen, da liegt und jetzt jemand, der Hund
genau,
buddelt.
Sobald ich halt, wenn ich mit der Sonde auf den Körper komme, oder ich sage jetzt einmal, das kennt man. Das kennt man absolut, sowas gibt es kurz zweimal. Ja, Körper,
wie sich's
das
anfühlt.
Gefühl, wie sich das anfühlt. Dann bleibt genau die Sonde bleibt da stehen. Genau da bleibt sie stehen. Und dann wird geschaufelt. Auf Teufel komm raus. Ich hoffe niemals, dass man das allein machen muss, dass sofort Helfer da sind.
Und ihr seid dann alle mit dem Funk verbunden wahrscheinlich und könnt es dann ansagen,
genau.
Hier.
Oder man kann rufen. Und,
ja.
Und da geht es dann wirklich ab. Wenn jemand wirklich auf einen Erfolg kommt oder irgendwas sagt, da ist es, da muss was sein, dann wird da geschaufelt, aber auch absolut nach dem System. Und wie gesagt, nicht direkt an der Sonde, weil da bin ich ja auf dem Körper, sondern mindestens einen Meter davor. Und dann muss man schauen, wie tief liegt es. Man kann das genau abmessen an der Sonde. Haben wir auch die Begrenzung, das ist jetzt 1 Meter tief. Bei 1 Meter Tiefe weiß ich genau, was ich da für ein großes, für einen Krater brauche, dass wenn der Körper drin liegt, den zum Rausnehmen. Und die meisten machen einfach den Fehler, die schaufeln und immer, man wird immer tiefer und tiefer, aber immer enger und enger. Dann kommt man auf den Körper und bringt ihn ja gar nicht raus. Und es ist wirklich so, in der Lawine, wenn jemand drin verschüttet ist, wirklich, der hängt da drin wie in einem Beton. Und wenn nur eine Hand oder der Ski im Schnee noch ist, man bringt ihn nicht raus.
Man muss ihn praktisch komplett
freilegen. Man muss ihn komplett von vorne freilegen. Das heißt, vor dem Körper wird ihn untergraben und dann seitlich rein.
Und da hilft der Hund auch schon mit noch?
Na, da muss der Hund dann auf die Seite gehen.
Ah, ja.
Weil wenn Helfer da sind, da wird geschaufelt, der Teufel komm raus, da schaut keiner mehr auf den Hund. Der schlägt näher fast. Und der Hund will ja auch hin.
Ja.
Haben wir ja bei der Übung auch. Man schaut, dass er nebendran Platz macht,
ja.
Aber er will ja auch dazu.
Ja.
Ja. Aber die Gefahr besteht ja, dass er da plötzlich eine Schaufel neues Gesicht kriegt oder auf den Kopf oder sonst was. Und da in der Regel wird das auch, ja, sagt man aus einer Kette, oder? 2 Schaufeln vorne, weiter hinter sind nochmal 3, wo der Schnee wegschmeißt und hinter vielleicht nochmal welche. Und das alles so schnell, das geht wie eine Schneefräse.
Und dann ist praktisch der Job vom Hund erstmal getan.
Ja, genau.
Und dann geht die normale Bergrettung weiter.
Oder halt, wenn mehrere Verschüttete sind, dann wird, sobald Helfer da sind zum Schaufler, wird der Hundeführer gleich weitersuchen.
Und wie die erfolgreiche Suche und Rettung aussehen und sich auch anhören kann, da springen wir jetzt mal rein. Ich hatte mich ja für die Übung vergraben lassen. Da waren auf einem abgesteckten Feld oben beim Riedberger Horn im Skigebiet Grasgern 5 Schneehöhlen ausgegraben. Die hatte Xaver die Tage zuvor schon vorbereitet. Hierfür wurden Luftsäcke zugeschüttet, das dann über Nacht verfestigen lassen und dann wurde am nächsten Tag die Luft rausgelassen, sodass eben ca. 2 Meter tiefe Höhlen entstanden sind. Für den Menschen war es von außen schon so ein bisschen zu erkennen, aber für die Hunde eher weniger und die verlassen sich eh komplett auf ihren Geruchssinn. Außerdem waren von den 5 Höhlen in der Übung eben nur 2 belegt. In einer lag eine Puppe mit echter Bekleidung, sodass auch so ein bisschen Geruch dran ist und in der anderen, ja, da lag ich.
Wenn ich mir vorstellen müsste, jetzt hier unter einer Lawine begraben zu sein, ist schon krass. Meine Füße sind jetzt schon kalt. Schauen wir mal, wie lange das jetzt hier dauert. Ich bin ja mit Funk verbunden, das heißt, ich kriege immer, kann mich immer melden, falls doch was ist. Aber ich wurde schon, mir wurde schon gesagt, dass hier nichts passieren kann. Also das ist über Nacht gefroren, die Höhle, und ich kann ja aufrecht sitzen. Von daher mache ich mir da jetzt wenig Gedanken. Und es ist ja auch einigermaßen hell. Also jetzt mal hier Real-Szenario. Es ist nicht stockdunkel, aber kalt ist. Das ist schon. Bis jetzt ist noch ganz still hier. Schauen wir mal, wie schnell sie mich findet. Und welcher Hund kommt. Leckerlis liegen auf jeden Fall bereit. Es gibt Würstchen. Wienerle. Wahrscheinlich frisst sie mir jetzt gleich die ganze Box weg. Box voll Würstchen. Ich halt, nehme schon mal eins in die Hand. Oder er selber. Oh, ich höre Schritte. Ich glaube, ich höre Schnuffeln. Ja, komm rein. Oh, oh, ich höre was. Ja, komm. Jetzt muss er buddeln. Es wird heller. Hier, komm rein. Jetzt gräbt sie woanders. Jetzt. Oh. Es wird heller. Ob sie jetzt wo auch reinkommt. Oh. Ja, fein. Ja, komm her. Ja, komm rein. Ja, fein. Ja, feini. Ja, fein. So, danach hatte Bergretter Alex dann fleißig angefangen zu schaufeln und ich wurde erfolgreich ausgegraben und geborgen. Hündin Luna hat natürlich reichlich Wienerle als Belohnung bekommen. Und wie sind die beiden denn überhaupt zur Hundestaffel gekommen? Das habe ich sie danach gefragt.
Ich bin ja schon länger bei der Bergwacht und irgendwann hat es mich immer ein bisschen dann einen Hund anzuschaffen. Und dann war ein Kollege bei mir in der Bereitschaft schon in der Hundestaffel und hat geschwärmt von der Hundestaffel. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn der Hund geeignet ist, das probiere ich aus. Und seitdem bin ich bei der Hundestaffel, jetzt schon mit dem zweiten Hund. Und es macht riesig Spaß, mit den Tieren zu arbeiten, mit den Hunden. Und es ist ein cooler Haufen. Und man ist immer unterwegs und kann Leuten helfen, wo in Not sind.
Und was macht deine Luna so aus? Warum ist sie so ein guter Hund?
Ja, was heißt guter Hund? Sie macht ihre Aufgaben zuverlässig und sie funktionieren auch ganz ohne Batterie im Winter. Ja, sind halt Lebewesen mit wie mir, mit Höhen und Tiefen. Und ja, wir sind ein gutes Team. Und es macht immer Spaß zu üben und auf Einsätze zu gehen mit ihr, weil sie macht ihr Ding.
Ja, super. Dann vielen Dank, Alex, ja, dass du mir die Fragen und mich vorhin auch gut ausgebuddelt hast.
Ja, bitte. Hat Spaß gemacht.
Sehr gell? Gut.
Und die Luna hat Arbeit gemacht.
Die Luna hat die Arbeit gemacht. Genau. Warte, ich lasse sie einmal noch. Luna, möchtest du auch noch was sagen? Ja, fein. Und damit zurück zu Xaver, zu den Herausforderungen bei einem Einsatz, zu Xaver und seiner Hündin selbst und zu den bewegendsten Einsätzen, die er so erlebt hat. Was sind denn dann so zusammenfassend so die größten Herausforderungen bei einem Einsatz? Ist es das Wetter? Ist es die Sicherheit? Ist es, wie ihr drauf seid? Kann man das eingrenzen?
Ja, das Erste ist zuerst einmal, dass der Hundeführer selber schon sehr stark in Stress kommt. Mhm. Absolut. Weil erstens einmal, manche kennen das noch zu wenig und alle wissen, dass es wirklich auf sie auch ankommen kann und sie schauen müssen, dass sie ja nicht unbedingt das die Erste sein müssen, aber so schnell wie möglich. Mhm. Und jetzt, jetzt sitze ich irgendwo, habe nur mein Privat-PKW, sollte mich noch an die Verkehrsregeln auch noch halten, dann ist es schwierig. Ja? Dann hast du wirklich einen Stress. Und die Stresshormone und so, die da ausgeschüttet werden, das merkt der Hund auch. Also ich meine, die meisten Hunde, die kennen das dann. Ob jetzt das zur Übung geht oder mein Herrle ist ein bisschen im Stress oder nervös. Die Suche selber dann, die läuft schon eher ein bisschen routinemäßig ab. Man hat da schon bestimmte, Gegebenheiten, wo man schon ein bisschen aufpassen muss. Was kommt für ein anderer Hund dazu? Ja, könnte es ein bisschen, könnten das ein bisschen Rivalen sein miteinander, ja, oder dann Hundeteams vielleicht aus dem Ausland, ja, von Österreich rüber oder so, wo man gar nicht kennt, und auf dessen muss man aufpassen. Mhm. Ja. Aber sonst die Suche selber, die läuft nachher schon eher wieder ab, wie wir es immer, immer üben.
Und wie geht sie dann um, wenn im Ernstfall die Suche jetzt nicht erfolgreich war? Also die Suche erfolgreich war, aber die Rettung nicht erfolgreich, also die Person nicht lebend.
Ja, für uns ist es, auch wie es ich bis jetzt immer erlebt habe, dass ich sehr, sehr wenig gehabt habe, die man auf der Lawine für tot erklärt hat.
Mhm.
Es waren welche, die man gefunden hat, erst Tage später. Ja? Oder aber die meisten alle, die einfach, man sagt ja auch immer, eigentlich auf der Lawine stirbt keiner. Außer er hat so mechanische Verletzungen, die wirklich, sagt man, mit dem Leben nicht vereinbar sind. Aber es gibt sehr wenig. Ja? Mhm. Die meisten Verschüttete haben äußerlich keine großen Verletzungen, haben aber ja in der Lawine vielleicht, oder wenn die Lawine schon steht, einfach Erstickungstod, weil sie keine Atemhöhle haben, Schnee in der ganzen Rachen,
mhm.
durch den Lawinenabgang, im Lawinenabgang schon, das heißt innerhalb ein paar Minuten schon erstickt sind, aber trotzdem alle Verschütteten, die bis jetzt also gefunden worden sind, relativ auch schnell gefunden worden sind, werden medizinisch versorgt, nach einem bestimmten Schema, natürlich mhm. Herzwiederbelebung und so weiter und so schnell wie möglich in der Klinik. In der Klinik auch oftmals, man schaut mit Herz-Lungen-Maschinen haben, oder ganze Teams sind es ja, die dann schon vornherein benachrichtigt werden, parat stehen und wenn dort dann die ganzen medizinischen Maßnahmen nichts helfen, mhm. Erwärmung und so weiter, Blutkreislauf erwärmen und so weiter, dann sind sie verstorben. Klar, wir erfahren das dann auch, mhm. auch, und es ist immer tragisch. Egal, wie es passiert ist, war es das Leichtsinn oder es ist immer tragisch. Und am schlimmsten ist halt, wenn man vielleicht noch Leute kennt, gekannt hat,
mhm.
vielleicht Freunde sogar, ja, was ja auch schon passiert ist, oder Kameraden in der mhm. Bergwacht sogar. Man vergisst es natürlich niemals, sowas. Mhm. Ja, aber es ist wie in der Bergrettung auch. Wir haben früher sehr viele, auch die Leichenbergungen machen müssen. Hat die Bergwacht immer mitgemacht, ja. Das, muss man halt, ja, ich sage jetzt einmal, irgendwann wegstecken und, aber die Bilder selber, die vergisst man da.
Habt ihr dann auch so eine psychologische Unterstützung, dass dann jemand, ja, genau. Die sind wahrscheinlich ja, dann auch vor Ort,
haben,
oder?
Wir haben ja in der Bergwacht, sogar in der Bergwacht das Kriseninterventionsteam, wo wir schon seit vielen Jahren jetzt Bergwachtleute sind. Das sind alles ausgebildete Bergwachtleute, wie wir Hundler ja auch.
Mhm.
Und die sich bereit erklärt haben, da in der, wie sagen wir da, psychologischen Seelsorge oder so tätig sind. Nicht nur hauptsächlich für Angehörige von denen Verunglückten oder dann aber auch für die eigenen Mitglieder, die tragische Einsätze gehabt haben, wo man sich dann hinwenden kann. Das hat es natürlich früher nicht gegeben. Da hat jeder für sich so klar kommen müssen.
Und ist dir auch ein Moment oder eine Rettung in Erinnerung geblieben, die jetzt vielleicht nicht tragisch, aber irgendwie extrem erfolgreich, wo ihr, keine Ahnung, ganz viele
aus... Ja, natürlich. Ja, haben wir ja auch
in
der langen Zeit.
Welche kommt dir da gleich in den Sinn?
Vielleicht? Ja, da haben wir... also eine war halt sehr... Die ist mir sehr stark geblieben, wo wir haben in Polsterlang drüber ist eine Einsatzmeldung gegen Abend gekommen. Oder es war schon Abend. Ein Snowboardfahrer war vermisst.
Mhm.
Den hat man nachmittags um 14 Uhr das letzte Mal die Kollegen getroffen und dann war er verschwunden.
Mhm.
Und dann ist der Skibetrieb war zu, 16 Uhr, Hundschlechtwetter. Geschneit und gestürmt und nass geschneit. Und der ist dann vermisst gemeldet worden. Dann hat die Bergwacht selber noch die Pisten halt abgesucht. Und gegen erst abends dann 7:30 Uhr, war schon alles dunkel, oder? Hat man halt auch mehrere Leute, mehr Mannschaften gerufen, und unter anderem die Hundestaffel auch. Und ich war damals auch der Erste, weil es halt bei mir gleich neben Dorf war. Mhm. Aber die Bahn, wir haben da an die Hörnerbahn kommen können, die war nur erreichbar, wenn du wirklich ein Allradfahrzeug hast oder mit Ketten. Mhm. Und dann sind wir da mit der alten 1er-Sesselbahn sind wir da hochgefahren worden, oder? Wir waren oben an der Bergstation, ich war schon klitschnass. Das hat geregnet, unten hat es geregnet, oben ein bisschen geschneit. Und weil die Bergwachtler, die halt die Pistenränder abgesucht haben, haben eine Spur dann gefunden, die in ein wirklich großes Satobel reingegangen ist. Mhm. Und da war ein riesen Abriss rechts von an der Seite dran. Und dann hat man vermutet, den hat die Lawine da mitten untergerissen. War nur ein schmales Tobel unter, aber unter riesige Aufschüttungen dann.
Und der war allein unterwegs,
oder? Der war allein.
Aber seine Kollegen haben gesagt, der ist seit 14 Uhr nicht mehr.
Ja, genau.
Ah, ja.
Genau. Da hat man das letzte Mal gesehen. Und da musste es dann ziemlich bald passiert sein. Und die Bergwachtleute, die schon vor Ort waren, die haben da gleich sondiert. Mit so einer Sondierkette und durchsondiert und nichts gefunden. Und dann sind wir mit dem Hund gekommen. Und haben das so immer einzeln, ein Hund nach dem anderen, von unten nach oben gesucht. Mhm. Und wir haben den fünften Hund eingesetzt und der hat es angezeigt dann. Wo alle anderen, eigentlich die Personen oder die Mannschaft, die Bergretter alle, keiner mehr Hoffnung gehabt hat, dass da irgendwas drin sein kann. Weil du stampfst ja da rum, du läufst da auf und ab und hin und her und kannst dir jetzt nicht vorstellen, dass da unter dir noch was liegt. Und genau so war es auch. Und den hat man auch dann sehr schnell ausgraben.
Da war er, aber das war schon abends dann.
War nachts um 11.
Oh, okay.
Der war schon nachts um 11.
Ja. Ja.
Und dann, also so, wir haben so gesagt, so 10 Stunden ungefähr war es, nachdem es passiert ist. Mhm. Ja, der war 10 Stunden da drin. Er hat gelebt. Er war nicht direkt ansprechbar. Ja. Aber er hat geatmet, alles war alles. Und dann schwierig war dann die Bergung wieder. Mhm. In die Wärme erhalten zumindest, die er noch hat, mit dem Akia im Wärmesack. Und dann, wir mussten nach oben wieder raus, 40 Grad steiles Gelände. Hat man den aber auch hochgezogen dann. Und der ist in die Klinik gekommen und am nächsten Tag kommt er heim können.
Verrückt. Ja? Aber ist er dann so glücklich gefallen, dass er irgendwie ein Luft,
ja,
ein gute Luftloch, genau, ja, hatte?
Also, so wie wir ihn ausgraben haben, vermuten wir, ja, dass der ist in den Schneebrett oder in den Hang reingefahren, dann ist das Schneebrett, hat ihn mitgerissen und er ist im Schnee gesteckt.
Mhm. Kopfüber?
Nee, schon mit dem Board drin, vielleicht bis zum Bauch hoch und dann ist nochmal ein Schwung nachgekommen.
Ah.
Und So war der dann drin gesessen. Das heißt, er hat vor sich wirklich einen Hohlraum gehabt.
Okay.
Der hat wirklich eine Atemhöhle gehabt. Wir sagen halt, eine Atemhöhle hat, dass er lang nicht, kein Schnee in den Mund kommt. Dann lebst du noch lange.
Mhm.
Ja, und er hat aber wirklich viel Luft sogar vor sich gehabt. Aber er konnte sich halt nicht mehr bewegen. War ja 2,5 Meter tief da drin gesessen.
2,5 Meter?
Ja, 2,5 Meter und das 10 Stunden.
Verrückt.
Ja. Und darum ist eigentlich schon ein Vorteil, auch wenn du eine gescheite Kleidung auch hast.
Ja, doch nicht nackt.
Dann kühlst du nicht so schnell aus. Es ist
ja.
Erfrieren tust du ewig nicht.
Mhm.
Solange du atmen kannst.
Mhm. Ja. Xaver, zu dir. Wie bist du denn zur Bergwacht und zur Hundestaffel gekommen? Weil du bist ja jetzt Leiter. Was war so dein Werdegang?
Mein Werdegang war, oder ich, zur Bergwacht in Bergwacht Oberstdorf bin ich gekommen 1974. Da war ich gerade noch in der Schule. Hab dann schon 1974 den ersten Sommerlehrgang besucht von der Bergwacht, die erste Sommerausbildung. Bin da in der Woche noch 2 oder 3 Mal in die Schule gegangen für die Abschlussprüfungen. Immer eine Stunde nur, dann wieder auf den Lehrgang. Und so hat es dann in der Bergwacht angefangen. Ich habe dann in der Bereitschaft haben wir zwei Hundeführer schon gehabt damals, die bei der Hundestaffel waren, und das hat mir auch gefallen. Es war bei mir so in der Schülerkinderzeit, ich habe daheim keinen Hund halten dürfen. Mhm. Wir haben alles gehabt daheim. Wir haben eine Landwirtschaft gehabt, wir haben alle Tiere gehabt, Katzen, Hasen, alles, aber kein Hund ist ins Haus gekommen. Und als ich dann, wie gesagt, mit 19 Jahre alt war, habe ich einfach einen Hund angeschafft und bin zur Hundestaffel. Oder wohl zur Hundestaffel auch, und habe mir dann den ersten Hund angeschafft.
Das war der oder die?
Das war der Prinz, das war ein Schäferhund. Das war ein Schäferhund. Ja, und so hat es dann angefangen, dass ich dann, der Prinz ist nicht so alt, war er war ein bisschen kränklich auch, und hab dann aber, wo er 6 Jahre alt war, einen zweiten Hund angeschafft, einen jungen Hund wieder. Ja, und so habe ich jetzt mittlerweile den 5. Hund ausgebildet, sagen wir so, und mei, die jetzige, die Lucy, ist jetzt auch schon 10 Jahre. Mhm. Aber ich hoffe, dass es vielleicht noch so 3 Jahre macht oder so. Der letzte Schäferhund ist auch 13 Jahre alt war. Ja.
Hier ein kleiner Einschub aus dem Schnitt. Ich hatte an der Stelle nämlich vergessen, den Xaver mehr zu seiner Hündin Lucy zu fragen. Und ich finde, Lucy braucht schon noch ein bisschen mehr Raum. Xaver hatte mir nämlich außerhalb des Interviews erzählt, dass Lucy seine erste Nicht-Schäferhund-Hündin war. Lucy ist ein Australian Shepherd, und früher hatte man in der Bergwachtszene eher immer gedacht, es muss ein Schäferhund sein und dann am besten auch ein Männchen. Das hat sich dann zum Glück irgendwann aufgebrochen, und inzwischen sind super viele unterschiedliche Rassen vertreten, und Lucy ist dementsprechend schon seit 10 Jahren an Xavers Seite. Zu den Eigenschaften, die Rettungshunde mit sich bringen müssen, kommen wir später im Interview noch. Jetzt geht's erstmal weiter mit der Hundestaffel Allgäu, wie sie aufgestellt ist und wie die Ausbildung zu BergretterInnen mit Hund abläuft. Und wie lange bist du jetzt Leiter der Bergwacht oder der Hundestaffel?
Ja, ich bin jetzt schon eigentlich, ich sage jetzt einmal, schon bald 30, 35 Jahre in der Leitung mit dabei, ja, und seit 2001 jetzt Staffelleiter.
Wie seid ihr denn bei der Staffel aufgestellt?
Ja, das sind, also die Hundeführer, das sind alles Bergretter. Mhm. Das sind alles geprüfte Bergretter oder Bergretterinnen, Bergwacht, Männer oder Frauen, sagen wir. Wir haben ja 2 Frauen auch dabei, oder 3 Frauen jetzt. Die müssen die Ausbildung zum Bergwachtmann, Bergwachtfrau machen, dauert so circa 3 Jahre, ja, ungefähr. Und dann können sie weitermachen in der Hundestaffel. Canyonrettung ist auch eine Spezialeinsatzgruppe, mhm. Höhlenrettung oder auch wie in der Kit-Gruppe, ja. Also das ist Voraussetzung, dass du da mitmachen kannst. Wir schauen natürlich schon, dass wir ein bisschen Werbung machen auch bei der Anwärterausbildung schon, bei den jungen Leuten, ja, dass sie, wenn sie mal fertig sind, schon ein bisschen eine Richtung haben, was sie vielleicht weiter in der Bergwacht machen wollen. Ja.
Und wie läuft so eine Ausbildung ab? Als Mensch jetzt erstmal, also in der, als Bergretter?
Die Bergretter, also du musst zuerst einmal 2 Tests machen. Das ist einmal, wir sagen, der Skitest ist der Winter, die Winterausbildung. Dass du überhaupt, wird halt zuerst einmal geprüft, ob du überhaupt ein bisschen Skifahren kannst. Ja, mhm. Solltest sicher auf dem Skistehen natürlich. Wir müssen auch Akja fahren können im Winter. Und auch vom Bild her natürlich, das ist der Skitest. Und dann für den Sommer musst du einen Klettertest machen. Das heißt, du musst dich sicher bis zu einem bestimmten Schwierigkeitsgrad im Fels auch bewegen können. Du musst mit anderen auch in einem Team gehen können. Du musst sichern können, Standplätze bauen, mhm. bis zu einem bestimmten Schwierigkeitsgrad natürlich. Das ist die Voraussetzung. Wenn du die Tests hast, dann bist du erst zugelassen für die Lehrgänge. Mhm. Das sind immer Wochenlehrgänge, eine ganze Woche. Dann zwischenzeitlich machst du noch Sanitätskurse. Mhm. die wirklich zugeschnitten sind auf die Bergrettung auch, ja, Pistenrettung und Gebirge halt. Und dann kannst du die Lehrgänge machen, eine Woche Sommerrettungslehrgang, ja, das wird im Sommer gemacht, alle behelfsmäßig wie planmäßige Rettungen, die der Bergwacht zur Verfügung stehen, und genauso im Winter auch, eine ganze Woche sehr viel das Ackerfahren nach wie vor, auch im schwierigen Gelände, auf der Skipiste auch. Mhm.
Und die Ausbildung, die 3 Jahre, das ist ja, oder euer ganzes Sein ist ja ehrenamtlich.
Ja, genau. Wir haben die ganze Bergrettung in Bayern läuft ehrenamtlich. Es gibt nur ein paar Hauptamtliche, das sind die Geschäftsstellenleute, ja, von den 3-4 Regionen, ja. Oder dann ein paar Hauptamtliche, die Verwaltung und das alles machen in Bad Tölz, die Bergwacht Bayern. Mhm. Und alles andere, die ganze Rettung, läuft ehrenamtlich. Ja.
Und wie läuft so eine Ausbildung ab, dann genau mit Hund zusammen?
Ja, es ist jetzt, wie wir hier jetzt, wir haben jetzt hier nur alles, das sind alles Hunde, die wiederholen Kurse. In der Regel fangen wir an mit dem A-Kurs. Das heißt, die Grundausbildung von jungen Hunden, die Grundausbildung zum Suchen nach Personen findet immer im Winter statt, auf den Lawinenfeldern. Mhm. Da werden aber spezielle Felder präpariert. Genau gibt es dann so ein bestimmtes System, wie die jungen Hunde dazu geführt werden, dass sie fremde Personen auch suchen und finden. Mhm. Fangt man an mit dem Führer selber, dass der zuerst einmal verschwindet. Und so wird es dann immer gesteigert und immer noch ein bisschen schwieriger gemacht, bis man dann wirklich zum Fremdpersonen geht, dass er das gewöhnt wird oder kennenlernt, dass er eine fremde Person suchen muss. Zuerst auf Sicht und dann halt irgendwann muss er draufkommen, sobald die Person dann richtig versteckt ist, dass er seine Nase nehmen kann. Mhm. Oder nimmt dann. Ja? Und so wird es dann immer mehr aufgebaut. Und nach dem ersten Lehrgang muss er fähig sein, eine Person versteckt im Schneefeld auf einer freien Fläche zu finden. Das ist dann die Prüfung. Und dann ist er für uns eigentlich so viel wie einsatzklar.
Müsst ihr eine Prüfung ablegen oder wenn jetzt ein Einsatz ist, dann hast du ja vorhin schon gesagt, können auch noch nicht komplett ausgebildete Hunde oder sagt man mal.
Genau, also jeder Hund, der den Lehrgang gemacht hat und bestanden hat, sagen wir so, wir machen da nicht eine Prüfung, eine Suche, die jetzt die Prüfung ist, da wird dann die ganzen Tage bewertet, weil ich ja sage, der kann jetzt auch jetzt diese Hunde, die jetzt hier sind, werden auch über die ganzen Tage bewertet, nicht eine Suche. Weil eine Suche kann ja mal was dazwischen kommen oder nicht so hinhauen, sagen wir so. Der Hund kann schlecht beieinander sein. Gibt es ja auch, wie bei uns auch. Ja? Und so wird alles, ich sage ja, die ganze Zeit bewertet. Und wenn er den Lehrgang dann als positiv oder bestanden hat, dann sagen wir, dann ist das ein A-Hund. Der A-Hund ist ein junger Hund einfach, der hat die Grundausbildung, ist auf jeden Fall fähig, im Schnee eine Person zu finden.
Wie muss denn so ein Hund beschaffen sein? Gibt es da bestimmte Rassen?
Also,
oder?
Ja, ich sage mal, der Hund darf nicht zu klein sein und darf nicht zu groß und zu schwer sein. Ja, da gibt es viele Beispiele, was es da für Hunde gibt. Aber alles, was dazwischen drin ist, kann man einsetzen. Kann man auch zur Ausbildung nehmen. Es gibt noch Hunde wie der Husky, der reine Husky. Ist schwierig von der Unterordnung und so weiter. Der Husky, ja, also ich weiß auch nirgends, wo es gerade einen Husky gibt. Und alle anderen, ich sage jetzt einmal, die kleineren wie ein Dackel oder alles, was die Größe hat, können wir natürlich nicht nehmen. Die Hunde müssen sich im Schnee bewegen können. Genauso auch in einem tiefen Schnee ist es natürlich auch nicht vom Vorteil, wenn der Hund recht schwer ist. Groß, schwer.
Also keine Bernardiner, Bernardinen.
Genau, ja, so das wäre die typische Rasse, die man eigentlich da nicht so einsetzt. Und sind auch, ich sage jetzt einmal, gemütlicher, schwerfälliger und so. Und wir brauchen schon ein bisschen vom Temperament her, solltet ihr schon ein bisschen mehr mitbringen wie die Rasse. sollte auch schnell bewegen können. Ja. Aber wie gesagt, so zwischendrin, es gibt Rassen, das sind aber so Modegeschichten, wo manche meinen, ja, das sind jetzt Arbeitshunde zum Beispiel oder aus der Linie von Arbeitshunden. Es gibt nachher wieder andere, die kommen aus der Hütehunde. Mhm. Aber die mir die Erfahrung gemacht haben, dass sich die genauso eignen. Aber es gibt keine spezielle Rasse, wo man sagt, man nimmt nur diese da. Das wäre falsch.
Und wie bringt man jetzt so einem Hund eben das Graben bei oder das Riechen? Also gibt es da irgendwelche Kommandos oder viel mit Belohnung? Oder was ist so das?
Man fängt ja schon klein an. Es ist ja daheim auch, jeder, der einen Hund hat, auf bestimmte Signale oder Töne, wo der Hund reagiert. Oder wo er versteht dann. Mhm. Wo er versteht. Und so ist es bei der Lawinensuche auch. Unser erstes Kommando, eigentlich Kommando, sage ich, oder Bitte, ist immer beim Grundlehrgang schon, dass es heißt, such. Mhm. Such das, dieses Wort einfach, nimm jeder her. Jeder. Dann gibt es halt bei der Belohnung dann selber oder wenn Erfolg da ist, dann gibt es verschiedene Sachen. Ja, wie man der Hund dann belohnt, wird er immer mit irgendwas, gerade bei der Übung halt, natürlich. Auch im Menschfall kann ich natürlich auch bloß mit bestimmten Tönen, ja, super und ja, fein gemacht oder jeder hat da sein anderes Wort.
Und um sich die Beziehung und das Üben zwischen Mensch und Hund noch ein bisschen genauer vorstellen zu können, springen wir einmal zu Anna und ihrem Hund Jack. Anna ist schon seit 12 Jahren bei der Bergwacht und ihr Hund Jack ist 10 Jahre alt. Was fasziniert Anna an ihrem Jack und an der Arbeit mit ihm?
Das Faszinierende ist, es ist ein Feld mit 200 auf 600 Metern Länge, wo irgendwo eine Person drin liegt und er kann mir zeigen, wo die ist.
Ja.
Das kann sonst niemand. Du kannst es nicht, ich kann es nicht, es kann niemand. Und wenn die keine technischen Hilfsmittel dabei haben, findet sie sonst keiner. Also sind die Leute in der Lawine einfach auf die Hunde angewiesen, außer sie haben technisches Equipment dabei.
Mhm. Und was macht dein Jack so besonders, so einen guten Schnüffler?
Er ist rassebedingt gut geeignet dafür, dass es ein Hütehund ist. Er ist sehr routiniert, weil er schon 10 Jahre alt ist mittlerweile. Und doch, das ist einfach gut.
Was für eine Rasse ist er denn?
Ein Australian Shepherd Labrador Mischling.
Und jetzt habe ich gehört, du hast schon einen Nachwuchs, steht schon in den Startlöchern.
Genau, wir haben daheim noch einen kleinen deutschen Schäferhund, der heißt Kolja. Und der macht nächstes Wochenende seine erste Lawinenprüfung.
Bist du schon aufgeregt?
Ich bin definitiv viel, viel aufgeregter wie mit dem Jack, ja.
Weil der Jack ist schon ein bisschen routinierter.
Der Jack weiß, was er zu tun hat, wenn er hier ist. Der weiß genau, was es geht. Er geht auch nicht ständig suchen und das läuft.
Ja.
Der Kolja muss das jetzt von klein auf lernen, dass er das überhaupt macht.
Auf was gibst du da besonders Acht, wenn jetzt eine Übung ist, dass der Kolja da, wie gehst du da mit ihm um?
Relativ streng, konsequent und er muss sauber arbeiten. Das heißt, der muss die Anzeigen wirklich richtig ausführen. Ansonsten wiederholen wir das so lange, bis es sitzt.
Und ganz wichtig ist ja die Belohnung am Ende, oder?
Ganz am Schluss ist die Belohnung das Allerwichtigste für den Hund, ja.
Ja, sehr gut. Dann vielen Dank, Anna, und noch viel Erfolg nächstes Wochenende mit dem Kolja.
Danke.
Und wir springen ein letztes Mal zurück zu Xaver und hören uns an, was die Hundestaffel im Sommer zu tun hat, was ihre ehrenamtliche Tätigkeit so besonders macht, was es ihnen gibt. Und zum Schluss noch eine Zuschauerfrage zu Tipps, wie man mit Hund auf Skitour geht. So, wir sind wieder zurück. Xaver, was macht sie eigentlich im Sommer? Jetzt haben wir ja schon viel über den Winter gehört, aber den Sommer gibt es ja auch noch.
Ja, genau, wie ich gesagt habe, wir haben 4 Monate noch Winter in der Regel. Wir müssen natürlich im Sommer können wir mit dem Hund auch. Und wir haben ja im Sommer auch sehr viele Vermisstensuchen natürlich. Leute, Personen, die einfach im Gebirge vermisst sind, die einfach nicht zurückgekommen sind. Und so wird es ein Vermisstenfall, wo wir dann auch in der Regel, wenn die Bergwacht involviert ist, durch die Polizei natürlich, auch die Bergwacht gerufen wird zur Mithilfe und dann auch mir, weil wir auch hier wieder die Möglichkeit haben, mit unserem Hund Leute zu finden. Im unwegsamen Gelände, bei Dunkelheit, bei Nebel und so weiter. Und so fangen wir dann schon immer meistens dann Ende April, Anfang Mai, fangen wir wieder an mit unserer Sommerübung und genauso halt die Sommerausbildung, die junge Hunde auch natürlich dazu zu bringen, uns Personen anzuzeigen im freien Gelände, die irgendwo sitzen oder liegen.
Was findest du denn an einem Ehrenamt oder dein Ehrenamt, das du ausführst oder ausgeführt hast, so wichtig? Was macht das aus oder warum?
Ja, warum machen wir das, gell?
Ja.
Das wird man immer wieder mal gefragt und man fragt sich manchmal selber auch einmal, oder gerade jetzt nach der langen Zeit, aber es ist halt von Anfang an interessiert euch das Thema auch, die Berge, also junger schon, die Kameradschaft, die Gruppe selber, wenn man erlebt hat und es immer noch schön ist und man stolz ist, dass man da dabei sein kann. Und dann natürlich, man hat halt einfach, gerade jetzt was die Hundegeschichte angeht, man ist in dem Wissen, man hat eine Möglichkeit zum Leben zu retten, auch zum Helfen, natürlich, das mache ich tagtäglich, das habe ich ja tagtäglich, aber auch bezahlt, im Hauptberuf jetzt im Winter, aber auch das andere, wir haben die Möglichkeit und gerade mit dem Hund, wir haben eine Möglichkeit und diese Möglichkeit haben nicht alle und nicht so viele. Wir sind eine von einer kleinen Gruppe eigentlich, die einfach die Möglichkeit haben, mit unseren Kameraden oder Freunden, der Hund, Leben zum Retter können. Und durch manche Erfolge, wie ich vorhin auch schon erklärt habe, das immer wieder gestärkt wird auch. Mhm. Und wenn das nur in 30 Jahren einmal passiert, dann zeigt das manchmal einfach überzeugt auch von der Sache, dass das wirklich ja gut ist, was wir da machen.
Wir haben noch eine Zuschauerfrage tatsächlich reinbekommen. Und zwar hat jemand gefragt, was du für Tipps hättest, wenn man mit Hund auf Skitour geht. Bist du mit deiner Lucy auch normal auf Skitour gegangen? Und hast du da irgendwie einen Tipp? Sie meinte gerade bei der Abfahrt, wie man mit dem Hund da am besten umgeht.
Ja, das ist, also schwierig, ja. Jeder Hund anders ist, aber es ist schon sehr wichtig, sich die Frage zu stellen, ja, bevor man auf Tour geht. Es ist wirklich ein wahnsinniges Risiko, die Hunde immer beim Führer bleiben wollen. Man denen auch schon, also bevor man auf Tour geht, irgendwo im Gelände das ein bisschen zeigen muss. Erstens, wie wird gelaufen? Der Hund in der Regel hinterherläuft, weil man muss oft spuren, gerade bei der Skitour. Man macht eine Spur und der Hund ist ja auch blöd. Dann ist es gescheiter, wenn er in der Spur hinten läuft. Und dann aber auch nicht zu nah natürlich, weil du immer die Ski wieder anhebst und wieder senkst, ihn da schon verletzen kannst.
Mhm.
Und dann das Risiko, die Verletzungsgefahr ist natürlich beim Abfahrer. Manche Hunde, also ich habe meinen Hund immer beigebracht, vorne herfahren, vorne her springen natürlich, und ich fahre dem Hund nach. Ich habe den Hund immer im Blick, wenn er hinterher springt, ist die Gefahr, dass er sehr schnell einmal hinter den Ski springt. Das muss man gleich von Anfang an wirklich beibringen, dass er Abstand hält.
Wie macht man das?
Ja, wegschicken. Mhm. Einfach, wenn er zu nah kommt beim Fahren, muss er sofort weggescheucht werden.
Ja, super. Vielen Dank, ja. Sava. Vielen Dank, dass du alle Fragen beantwortet hast, dass wir heute so einen guten Einblick bekommen haben. Und vielen Dank.
Ja, ich sage auch danke fürs Kommen.
Und dann sehen wir uns vielleicht im Sommer wieder.
Jawohl, gerne.
Wow, was ein intensiver, aufregender und auch sehr bewegender Einblick. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und viele sichere Abenteuer in den Bergen. Denkt daran, immer gut vorbereitet zu sein und die Gefahren, die die Natur nun mal auch bereithalten kann, zu respektieren. Dazu könnt ihr euch sehr gerne unsere ganze Podcast-Staffel rund um Skitour anhören. Kerstin spricht mit zwei Bergführern über Sicherheit, Planung, Ausrüstung und Verhalten bei Skitouren. Ben schaut sich mit unserem Athleten und Bergführer Fritz Miller den Lawinenlagebericht an, zum Verstehen und Anwenden. Und Manni spricht mit unserer Produktmanagerin Bianca über die Anforderungen, die ein Skitouren-Outfit erfüllen muss. Also hört unbedingt rein und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.